Willkommen bei Histories. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein in die Stimmen der Vergangenheit, erzählt von denen, die sie erlebt haben. Diese Folge enthält Werbung. Ich wurde im Jahr 1923 in Leesburg, Texas, geboren. Nicht in eine Welt aus Chrom und Motoren, sondern in eine Welt aus Staub, Hitze und harter Arbeit. Mein Vater war Postbote. Meine Mutter hielt die Familie zusammen. Wir waren keine wohlhabende Familie, aber wir waren zäh. Und Zähigkeit, das lernte ich früh, ist oft wichtiger als Talent. Als Kind hatte ich mit meinem Herzen zu kämpfen. Eine Erkrankung zwang mich immer wieder ins Bett. Während andere Jungen draußen herumtobten, lag ich still und musste warten, bis mein Körper mitspielte. Diese Zeiten machten mich nicht schwächer. Sie machten mich ungeduldig. Ich wollte nicht zuschauen. Ich wollte mitmachen. Ich wollte schneller sein als das, was mich aufhielt. Vielleicht begann dort meine Beziehung zur Geschwindigkeit. Geschwindigkeit war für mich kein Nervenkitzel. Sie war Befreiung. Wenn etwas schnell genug war, schien es Grenzen zu durchbrechen, auch körperliche. Schon früh faszinierte mich alles, was einen Motor hatte. Traktoren, Lastwagen, später Autos. Ich wollte verstehen, wie sie funktionierten. Ich wollte wissen, wie man sie besser machen konnte. Texas war kein glamouröser Ort für große Träume, aber es war ein guter Ort, um Härte zu lernen. Die Hitze verzieh keine Fehler. Die Arbeit auf dem Land war direkt, ehrlich und fordernd. Wenn etwas kaputt ging, reparierte man es selbst. Wenn etwas nicht funktionierte, fand man einen Weg. Diese Mentalität begleitete mich mein ganzes Leben. In der Schule war ich kein herausragender Schüler. Ich war aufmerksam, aber nicht akademisch ehrgeizig. Bücher interessierten mich weniger als Maschinen. Theorie war gut, Praxis war besser. Ich wollte Dinge anfassen, testen, verbessern. Schon damals hatte ich wenig Geduld für Menschen, die erklärten, warum etwas nicht möglich sei. Ich fragte lieber, wie man es möglich machen könnte. Meine Familie zog mehrmals um. Jeder Neuanfang bedeutete Anpassung, neue Umgebung, neue Gesichter, neue Erwartungen. Vielleicht lernte ich dadurch früh, mich durchzusetzen. Ich war groß gewachsen, drahtig, selbstbewusst. Wenn ich einen Raum betrat, wollte ich nicht übersehen werden. Nicht aus Eitelkeit, sondern aus Instinkt. Als ich älter wurde, verschob sich mein Blick. Ich wollte nicht nur Motoren verstehen, ich wollte sie beherrschen. Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt, sie an ihre Grenzen zu bringen. Geschwindigkeit war nicht mehr nur Technik. Sie wurde Herausforderung. Ein Spiel mit Risiko, aber auch mit Präzision. Niemand hätte damals gedacht, dass aus dem Jungen mit Herzproblemen einmal ein Name werden würde, der mit amerikanischer Rennsportgeschichte verbunden ist. Ich auch nicht. Ich wusste nur eines. Ich wollte schneller sein als das Leben, das mir vorgegeben war. Ich war Carroll Shelby. Und ich hatte noch keine Ahnung, wie weit mich dieser Hunger nach Geschwindigkeit tragen würde. Als ich älter wurde, war die Welt nicht mehr nur Texas. Sie stand in Flammen. Der Zweite Weltkrieg veränderte alles. Auch meinen Weg. Ich trat der US-Armee bei. Nicht als Rennfahrer, sondern als Flugschüler. Geschwindigkeit bekam eine neue Bedeutung. Sie war nicht mehr nur Faszination, sie war Verantwortung. Ich wurde Fluglehrer. Ich trainierte junge Piloten, brachte ihnen bei, Maschinen zu beherrschen, die schneller waren als alles, was ich bis dahin erlebt hatte. Flugzeuge sind keine Autos, sie verzeihen keine Fehler. Dort oben gibt es keinen Seitenstreifen, keine zweite Chance. Diese Zeit schärfte mein Verständnis für Technik, für Präzision, für Risiko. Ich war kein Frontpilot, kein Kriegsheld im klassischen Sinn, aber ich lernte etwas, das mein späteres Leben prägen sollte. Maschinen reagieren ehrlich. Sie lügen nicht. Wenn etwas falsch konstruiert ist, zeigt es sich. Wenn etwas gut gebaut ist, trägt es dich. Das war eine Lektion, die ich nie vergaß. Nach dem Krieg kehrte ich zurück. Nicht mit einem klaren Plan, aber mit einem Gefühl. Ich wusste, dass ich nicht in ein gewöhnliches Leben zurückkehren wollte. Ich probierte mich aus. Ich züchtete Hühner. Ich versuchte mich in verschiedenen Geschäften. Manche funktionierten, viele nicht. Ich war kein geduldiger Unternehmer. Ich wollte Bewegung, nicht Routine. Doch eines blieb: meine Beziehung zur Technik. Ich verstand Motoren, ich verstand, wie Leistung entsteht und wo sie verloren geht. Ich begann, mich wieder stärker für Autos zu interessieren. Die amerikanische Nachkriegszeit war eine Ära der Möglichkeiten. Benzin war günstig, Straßen wurden gebaut und Geschwindigkeit wurde zu einem Symbol des Fortschritts. Ich begann, an Rennen teilzunehmen. Anfangs nur aus Neugier. Ich wollte wissen, ob ich das, was ich fühlte, auch umsetzen konnte. Und ich merkte schnell, ich konnte es. Ich war kein aristokratischer Gentleman-Fahrer. Ich war ehrgeizig, direkt und bereit, Risiken einzugehen. Ich fuhr nicht, um teilzunehmen. Ich fuhr, um zu gewinnen. Die Mechanik faszinierte mich weiterhin genauso wie das Fahren selbst. Ich hörte Motoren anders als viele andere. Ich spürte, wenn etwas nicht optimal war. Ich dachte nicht nur als Fahrer, sondern als jemand, der wusste, wie man Dinge verbessert. Der Krieg hatte mir Disziplin beigebracht. Das Fliegen hatte mir Respekt vor Technik beigebracht. Und das Nachkriegsleben hatte mir gezeigt, dass Scheitern nicht endgültig ist. All das bereitete mich auf den nächsten Schritt vor, auch wenn ich es damals noch nicht wusste. Ich war nicht mehr der Junge aus Texas. Ich war ein Mann mit Erfahrung und mit einem unstillbaren Drang nach Geschwindigkeit. In den frühen 50er Jahren begann ich ernsthaft Rennen zu fahren. Nicht als reicher Gentleman mit Werksvertrag, sondern als jemand, der sich seinen Platz erst erarbeiten musste. Ich fuhr, was ich mir leisten konnte. Oft waren es gebrauchte Wagen, manchmal technisch unterlegen. Aber ich hatte etwas, das viele nicht hatten: Instinkt. Ich lernte schnell. Rennfahren ist kein blindes Draufhalten, es ist Gefühl, Rhythmus und Mut, aber auch Kalkulation. Ich hörte auf den Motor, spürte das Fahrwerk, roch förmlich, wenn etwas zu heiß wurde. Ich fuhr nicht nur mit den Händen, ich fuhr mit dem ganzen Körper. Und ich wusste, wenn ich vorne mitfahren wollte, musste ich härter arbeiten als alle anderen. Meine ersten Erfolge kamen nicht über Nacht. Ich gewann kleinere Rennen, sammelte Aufmerksamkeit, verlor wieder. Aber ich blieb dran. Ich hatte keine Angst vor Rückschlägen. Texas hatte mir das ausgetrieben. Wenn du fällst, stehst du auf. Wenn du verlierst, fährst du das nächste Rennen. Mit der Zeit bekam ich bessere Autos. Ich fuhr für verschiedene Teams, sammelte Erfahrung in unterschiedlichen Klassen. Ich verstand immer besser, wie man ein Fahrzeug nicht nur schnell, sondern auch zuverlässig macht. Rennen werden nicht nur auf der Geraden gewonnen. Sie werden in der Vorbereitung gewonnen, in der Abstimmung, in der Zusammenarbeit zwischen Fahrer und Mechanikern. Ich war kein eleganter Fahrer. Ich war aggressiv, manchmal grenzwertig. Aber ich hatte ein Gefühl dafür, wann ich attackieren konnte und wann ich Geduld brauchte. Diese Mischung brachte mich nach Europa und dort wartete die wirkliche Prüfung. Europa war die Bühne des Motorsports. Hier fuhren die Besten. Hier war Prestige. Hier war Geschichte. Ich wusste, dass ich nur dann wirklich dazugehören würde, wenn ich mich dort beweisen konnte. Ich nahm das Risiko in Kauf. Lange Reisen. Wenig Komfort, hohe Erwartungen. Es war eine andere Welt, andere Strecken, andere Mentalität, andere Technik. Doch Geschwindigkeit war überall dieselbe Sprache. Ich passte mich an, lernte dazu und begann, auch dort respektiert zu werden. Nicht als exotischer Amerikaner, sondern als ernstzunehmender Fahrer. Mit jedem Rennen wuchs mein Name. Und mit ihm der Druck. Ich wusste, dass meine Gesundheit kein Selbstläufer war. Mein Herz erinnerte mich immer wieder daran, dass ich nicht unverwundbar war. Aber solange ich fahren konnte, tat ich es. Ich war angekommen. Nicht am Ziel, aber auf der Bühne, auf der sich entscheiden würde, ob ich nur ein guter Fahrer war oder mehr. Das Jahr 1959 wurde zum Wendepunkt meines Lebens. Ich startete gemeinsam mit Roy Salvadori beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, dem härtesten Langstreckenrennen der Welt. Le Mans ist kein normales Rennen. Es ist ein Test für Mensch und Maschine. 24 Stunden Geschwindigkeit, Dunkelheit, Erschöpfung und ständiger Gefahr. Ich wusste, dass mein Herz nicht stark war. Die Ärzte hatten mir nie ein langes Rennfahrerleben prognostiziert. Aber ich war nicht nach Frankreich gereist, um vorsichtig zu sein. Ich war gekommen, um zu gewinnen. Le Mans fordert mehr als Mut. Es fordert Disziplin. Man fährt nicht nur gegen andere Fahrer. Man fährt gegen Müdigkeit, Hitze, Technik und die eigene Konzentration. Jede Schicht im Cockpit verlangt volle Aufmerksamkeit. Ein Fehler bei hoher Geschwindigkeit bedeutet nicht Ausfall. Er bedeutet oft mehr. Unser Wagen war stark, aber nicht unverwundbar. In Le Mans gewinnt nicht nur das schnellste Auto. Es gewinnt das, das durchhält. Ich fuhr meine Stints mit kontrollierter Aggressivität. Schnell genug, um vorne zu bleiben. Klug genug, um das Material nicht zu zerstören. Ich dachte nicht an Rekorde. Ich dachte an Ziellinie. Als wir schließlich siegten, war es mehr als ein Pokal. Es war der Beweis, dass ich zur Weltspitze gehörte. Ein Texaner mit Herzproblemen hatte das größte Langstreckenrennen der Welt gewonnen. Es war ein Triumph, aber auch ein Moment der Klarheit. Denn ich wusste, dass mein Körper nicht ewig mitspielen würde. Das Rennen hatte mir alles abverlangt. Ich war erschöpft, physisch und mental. Und ich begann zu begreifen, dass ich vielleicht nicht dafür bestimmt war, ewig im Cockpit zu sitzen. Le Mans gab mir Ruhm. Es gab mir Respekt. Aber es stellte auch die Frage, was kommt danach? Viele Rennfahrer klammern sich an ihre Karriere, bis sie von der Strecke gezwungen werden. Ich begann anders zu denken. Ich fragte mich, ob ich nicht mehr bewirken könnte, wenn ich das Wissen über Geschwindigkeit und Technik in etwas Neues lenke. Der Sieg von Le Mans war der Höhepunkt meiner Fahrerkarriere und zugleich der Beginn eines neuen Kapitels. Ich hatte bewiesen, dass ich fahren konnte. Nun musste ich beweisen, dass ich mehr konnte als das. Nach Le Mans war ich auf dem Höhepunkt meiner Rennfahrerkarriere. Mein Name war bekannt, meine Leistungen anerkannt. Doch mein Körper erinnerte mich immer wieder daran, dass ich nicht aus Stahl war. Mein Herz machte Probleme. Die Belastung, die Hitze, die Daueranspannung, all das forderte seinen Preis. Ich konnte die Warnzeichen ignorieren oder ich konnte sie ernst nehmen. Und so sehr ich Geschwindigkeit liebte, ich war kein Narr. Ich wusste, dass ich nicht ewig gegen meinen eigenen Körper fahren konnte. Also traf ich eine Entscheidung, die vielen schwer fiel, mir aber logisch erschien. Ich hörte auf, professionell Rennen zu fahren. Das war kein leichter Schritt. Für einen Rennfahrer ist das Cockpit Identität. Doch ich hatte nie nur als Fahrer gedacht. Ich hatte immer auch als Mechaniker, als Tüftler, als jemand gedacht, der Motoren besser machen wollte. Vielleicht war das mein Vorteil. Ich verlor nicht meine Welt. Ich verschob nur meinen Platz in ihr. Ich fragte mich, Was macht ein Auto wirklich schnell? Gewicht, Leistung, Balance. Und ich begann, über eine Idee nachzudenken, die so einfach war, dass sie beinahe lächerlich klang. Warum nicht ein leichtes europäisches Fahrwerk nehmen und ihm einen kräftigen amerikanischen V8-Motor einsetzen? Europa verstand Fahrdynamik, Amerika verstand Motorleistung. Warum nicht beides verbinden? Ich sprach mit Herstellern, klopfte an Türen, überzeugte, argumentierte. Viele hielten mich für verrückt, doch ich war hartnäckig. Schließlich fand ich in dem britischen Hersteller AC Cars einen Partner. Ihr Roadster war leicht, agil, aber unterpowered. Genau das brauchte ich. Dann überzeugte ich Ford, mir Motoren zu liefern. Und plötzlich war aus einer Idee ein Projekt geworden. Ich war nicht mehr der Mann im Cockpit. Ich war der Mann mit der Vision. Ich begann, Autos nicht nur zu fahren, sondern zu erschaffen. Und ich hatte ein Ziel. Ich wollte etwas bauen, das nicht nur schnell war, sondern furchteinflößend. Das Ende meiner Rennfahrerkarriere war kein Abstieg. Es war ein Perspektivwechsel. Ich hatte aufgehört zu fahren. Aber ich hatte nicht aufgehört, Geschwindigkeit zu denken. Aus einer Idee wurde ein Prototyp. Aus einem Prototyp wurde eine Legende. Als das erste Fahrzeug fertig war, wusste ich sofort, dass wir etwas Besonderes geschaffen hatten. Ein leichtes britisches Chassis, kombiniert mit einem kraftvollen amerikanischen V8-Motor. Keine Kompromisse, keine Zurückhaltung. Wir nannten sie Cobra. Der Name passte. Das Auto war schlank, aggressiv und gefährlich. Es war nicht für Komfort gebaut. Es war für Dominanz gebaut. Wenn man den Motor startete, war da kein sanftes Brummen. Es war ein Versprechen oder eine Drohung. Die ersten Testfahrten bestätigten mein Gefühl. Die Cobra war roh, ungezähmt, brutal schnell. Doch genau das war ihr Reiz. Ich wollte kein höfliches Sportfahrzeug. Ich wollte etwas, das europäische Rennstrecken erschüttert. Etwas, das Respekt einforderte. Natürlich lief nicht alles reibungslos. Motorleistung bedeutet Belastung. Fahrwerk, Bremsen, Kühlung. Alles musste angepasst, verstärkt, neu gedacht werden. Wir arbeiteten schnell, manchmal chaotisch, aber immer mit klarer Richtung. Ich war kein Bürokrat, ich war ein Antreiber. Die Cobra gewann Rennen. Und mit jedem Sieg wuchs ihr Ruf. Sie war kein Massenprodukt, sondern ein Statement. Amerikanische Kraft in einem europäischen Gewand. Und sie zeigte, dass meine Vision nicht nur mutig, sondern richtig war. Doch ich dachte bereits weiter. Die Cobra war der Anfang. Ich wollte mehr als einzelne Siege. Ich wollte Geschichte schreiben. Und dafür brauchte es einen Gegner. Dieser Gegner hieß Ferrari. Italien dominierte Le Mans. Ferrari stand für Eleganz, Prestige und Erfolge. Und ich wusste, dass Ford diesen Status nicht akzeptieren wollte. Als sich die Gelegenheit ergab, mit Ford enger zusammenzuarbeiten, war mir klar. Das hier würde größer werden als alles zuvor. Die Cobra hatte mir bewiesen, dass ich Autos bauen konnte, die Angst machten. Jetzt ging es darum, ein Auto zu bauen, das ein Imperium besiegen konnte. Die Cobra war nicht nur ein Fahrzeug, sie war mein Beweis. Ich war kein ehemaliger Rennfahrer mehr. Ich war Konstrukteur, Visionär, Herausforderer. Der nächste Schritt war größer als alles zuvor. Ford wollte Ferrari kaufen und wurde abgewiesen. Für ein Unternehmen wie Ford war das mehr als ein gescheiterter Deal. Es war eine Beleidigung. Und aus dieser Beleidigung wurde ein Ziel, Ferrari in Le Mans schlagen. Man holte mich ins Projekt, nicht als Symbolfigur, sondern als jemand, der wusste, wie man Geschwindigkeit baut und wie man sie organisiert. Der Ford GT40 existierte bereits, aber er war nicht ausgereift. Schnell, ja, aber unzuverlässig. Und in Le Mans gewinnt Zuverlässigkeit. Ich ging das Projekt an wie jedes andere. Direkt, kompromisslos. Wir analysierten Schwächen, verbesserten Kühlung, Aerodynamik, Stabilität. Ich brachte Rennfahrermentalität in einen Industriekonzern. Manchmal kollidierten Welten. Große Unternehmen arbeiten strukturiert. Ich arbeitete instinktiv. Doch am Ende zählt das Ergebnis. Die Herausforderung war gewaltig. Ferrari hatte Erfahrung, Tradition und einen unerschütterlichen Willen. Le Mans war ihr Terrain. Wir waren die Herausforderer. Doch ich glaubte nicht an Tradition, ich glaubte an Fortschritt. Die Vorbereitung war intensiv. Tests, Rückschläge, technische Ausfälle, Kritik von außen, Zweifel im Inneren. Aber ich wusste, wenn wir das richtige Auto auf die Strecke bringen, kann Geschichte neu geschrieben werden. Im Jahr 1966 kam der Moment. Le Mans. Wieder 24 Stunden. Wieder der Test von Mensch und Maschine. Doch diesmal saß ich nicht im Cockpit. Ich stand an der Boxenmauer und trug Verantwortung für das, was wir geschaffen hatten. Als die Ford-Fahrzeuge schließlich dominierten und Ferrari schlugen, war das mehr als ein Rennsieg. Es war ein strategischer Triumph. Ein industrielles Statement. Und für mich persönlich der Beweis, dass ich nicht nur fahren, sondern führen konnte. Dieser Sieg machte meinen Namen untrennbar mit amerikanischer Motorsportgeschichte. Doch er zeigte auch, wie schmal der Grat zwischen Erfolg und Scheitern ist. Ein Ausfall, ein Fehler. Und alles hätte anders ausgesehen. Der Kampf gegen Ferrari war kein persönlicher Krieg. Er war ein Wettstreit um Ideen. Und diesmal hatte meine Idee gewonnen. Nach Le Mans war mein Name kein Geheimtipp mehr. Er war Marke. Und ich wusste, wie man eine Marke nutzt. Geschwindigkeit verkauft sich nicht nur auf der Rennstrecke. Sie verkauft sich in Showrooms, in Schlagzeilen und im Image eines Unternehmens. Ford verstand das. Und ich verstand es auch. Wir arbeiteten weiter an leistungsstarken Varianten des Mustang. Keine bloßen Designspielereien, sondern echte Performance-Modelle. Ich wollte keine Dekoration. Ich wollte Fahrzeuge, die auf der Straße das hielten, was sie versprachen. Wenn mein Name darauf stand, musste Leistung drin sein. Doch Erfolg bringt Druck. Erwartungen steigen. Budgets werden größer. Entscheidungen politischer. Ich war nie ein Mann für lange Sitzungen oder diplomatische Kompromisse. Ich wollte schnelle Lösungen. Manche sahen das als Stärke, andere als Problem. In dieser Phase wurde mir klar, dass Rennsport und Industrie zwei unterschiedliche Welten sind. Auf der Strecke zählt die Uhr. Im Unternehmen zählen Zahlen. Ich musste lernen, mit beiden zu leben. Nicht immer gelang mir das elegant. Gleichzeitig wuchs mein Ruf als Provokateur. Ich sprach offen, ich dachte laut, ich verkaufte meine Ideen mit Selbstbewusstsein. Manche hielten mich für überheblich, doch ich wusste, dass Innovation selten aus Bescheidenheit entsteht. Trotzdem gab es Rückschläge, Projekte, die scheiterten, Entscheidungen, die wirtschaftlich nicht aufgingen. Nicht jedes Auto wurde ein Mythos. Nicht jede Partnerschaft hielt, aber ich hatte nie Angst vor Risiko. Wer Geschwindigkeit will, muss akzeptieren, dass nicht jede Kurve perfekt ist. Ich verstand, dass mein Vermächtnis nicht nur in einzelnen Fahrzeugen liegen würde. Es lag in einer Haltung, amerikanische Kraft, kompromisslose Performance, keine Entschuldigung für Größe. Ich war nicht mehr nur Rennfahrer oder Konstrukteur. Ich war Unternehmer und mein Name wurde Teil der Geschichte auf Rädern. Doch selbst Legenden altern. Und irgendwann stellt sich die Frage, was bleibt, wenn der Motor verstummt? Ich wusste, Wenn meine Fahrzeuge noch Jahre später Ehrfurcht auslösen, dann habe ich etwas richtig gemacht. Erfolg verleiht Unverwundbarkeit. Zumindest glauben das viele. Doch ich wusste aus meiner Kindheit, dass der Körper seine eigenen Regeln hat. Meine Herzprobleme begleiteten mich weiterhin. Mit der Zeit wurden sie ernster. Transplantationen, Krankenhausaufenthalte, medizinische Rückschläge. Mein Leben wurde zeitweise langsamer, auch wenn mein Geist es nicht akzeptieren wollte. In den 70er und 80er Jahren veränderte sich die Automobilwelt. Emissionsgesetze, Ölkrisen, neue Märkte. Performance war plötzlich nicht mehr selbstverständlich. Für jemanden wie mich war das eine Herausforderung. Ich hatte immer an Leistung geglaubt. Nun musste ich lernen, mit Einschränkungen zu arbeiten. Nicht jedes Projekt wurde ein Erfolg. Manche Kooperationen verliefen im Sand. Manche Fahrzeuge blieben hinter Erwartungen zurück. Ich war nie jemand, der Niederlagen schönredete. Wenn etwas nicht funktionierte, sagte ich es. Und ich suchte nach dem nächsten Ansatz. Was mich jedoch von vielen unterschied, war mein Comeback-Instinkt. Ich verschwand nie vollständig. Immer wieder tauchte mein Name auf. Bei Sondermodellen, bei Performance-Programmen, bei Projekten, die das Erbe von Shelby neu beleben sollten. Ich verstand, dass Mythos gepflegt werden muss. Die Marke Shelby war längst größer geworden als der einzelne Mensch. Und ich lernte, diese Marke strategisch zu führen. Lizenzierungen, Kooperationen, Neuauflagen klassischer Modelle. Manche warfen mir Kommerzialisierung vor. Doch ich sah es anders. Eine Legende lebt nur, wenn sie präsent bleibt. Gleichzeitig engagierte ich mich auch wohltätig. Meine eigenen gesundheitlichen Erfahrungen hatten mir gezeigt, wie zerbrechlich das Leben ist. Erfolg ist bedeutungslos, wenn man ihn nicht nutzen kann, um etwas zurückzugeben. Ich war älter geworden, aber nicht leiser. Interviews, Auftritte, Statements. Ich sprach weiterhin offen über Technik, über Leidenschaft und über die Industrie. Ich blieb direkt, manchmal unbequem, aber authentisch. Meine Geschichte war längst nicht mehr nur eine Rennsportgeschichte. Sie war eine Geschichte über Anpassung, über das Überleben in einer Branche, die sich ständig verändert. Ich hatte Rennen gewonnen, ich hatte Unternehmen aufgebaut und ich hatte gelernt, dass selbst Legenden kämpfen müssen, gegen Märkte, gegen Erwartungen und manchmal gegen den eigenen Körper. Doch solange mein Name noch Motorengeräusch auslöste, war ich nicht fertig. Als ich im Jahr 2012 starb, war ich 88 Jahre alt. Ein Leben, das ursprünglich von Herzproblemen überschattet war, hatte sich länger gehalten, als viele erwartet hätten. Vielleicht war es Ironie, vielleicht Sturheit, vielleicht beides. Wenn ich zurückblicke, sehe ich kein lineares Leben. Ich sehe Kurven, Risiko. Entscheidungen gegen Vernunft und Entscheidungen aus Vernunft. Ich begann als kränklicher Junge in Texas. Ich wurde Rennfahrer, gewann Le Mans, baute Autos, besiegte Ferrari mit Ford, fiel hin, stand wieder auf. Doch mein Vermächtnis ist nicht nur ein Rennsieg oder ein einzelnes Modell. Es ist eine Haltung. Ich habe nie daran geglaubt, dass Leistung sich entschuldigen muss. Wenn ein Motor groß ist, soll er groß sein. Wenn ein Auto schnell ist, soll es schnell sein. Ich wollte keine Kompromisslösungen. Ich wollte Fahrzeuge, die Emotionen auslösen, die Angst machen, die Respekt erzwingen. Die Shelby Cobra lebt weiter. Der GT40 ist Teil der Motorsportgeschichte. Shelby Mustangs tragen meinen Namen noch Jahrzehnte später. Menschen sammeln sie, fahren sie, verehren sie. Das ist mehr als Technik. Das ist Kultur. Natürlich war nicht alles perfekt. Ich war hart, ungeduldig, manchmal schwierig. Doch Innovation entsteht selten aus Bequemlichkeit. Sie entsteht aus Reibung. Ich war nie ein reiner Geschäftsmann und nie nur ein Rennfahrer. Ich war jemand, der eine Idee hatte und sie umsetzte, egal wie viel Widerstand es gab. Geschwindigkeit war für mich kein Hobby. Sie war Identität. Heute stehen meine Fahrzeuge in Garagen, auf Rennstrecken und in Museen. Sie erinnern daran, dass Mut und Technik gemeinsam Geschichte schreiben können, dass man Traditionen herausfordern darf und dass man manchmal gewinnen kann, selbst wenn die Chancen schlecht stehen. Ich war Carroll Shelby. Ich habe Geschwindigkeit nicht nur gefahren, ich habe sie gebaut. Und solange irgendwo ein Motor aufheult, ist ein Teil von mir noch unterwegs. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder. Doch ich war nicht allein auf diesem Weg. Hinter jedem Erfolg stand ein Mann, der meine Vision auf die Straße brachte. Mein engster Vertrauter, mein Fahrer, mein Perfektionist, Ken Miles. Wenn du verstehen willst, wie unsere Geschichte wirklich geschrieben wurde, dann hör dir seine Geschichte an. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du passende Bücher, Hörbücher und den Film ebenfalls in den Shownotes.